Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Wir haben einen neuen Monat und auch ein neues Thema. Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, in diesem Jahr haben wir Themenmonate. Und der Themenmonat im Mai ist Self-Care. Das heißt, heute ist der erste, wenn Sie es direkt live hören. Ansonsten willkommen, vielleicht ist ja bei Ihnen schon Weihnachten, aber ab jetzt, 1. Mai, erste Folge. Und ich widme mich dem Thema nicht alleine, nein, dann, ich habe zum Glück einen großen Freundeskreis und die machen alle was anderes und dadurch kann ich immer auch auf Leute zurückgreifen und darf nämlich den Vitali Spack hier begrüßen. Hallo Vitali.
Hallo Roy, freue mich sehr über deine Anfrage.
Vitali, ich stelle dir mal ein wenig vor. Vitali ist Diplompsychologe, wenn ich das, ja, also richtig so oldschool, Diplompsychologe.
Letzter Diplomjahrgang, den es gab in Deutschland.
Oh, ja, er hat sich Zeit gelassen beim Studium. Genau, und da sind wir auch schon, also wir kennen uns schon wirklich jetzt sehr lange, seit 2006 aus dem Studium. Und deswegen werden wir uns heute auch duzen. Und wenn so die eine oder andere Anekdote kommen sollte, dann ist das diesem Grunde geschuldet. Genau. Also Vitali hat in Potsdam damals auch studiert, so wie ich, aber Psychologie. Und ja, hat dann eine sehr spannende Abschlussarbeit geschrieben. Vielleicht kannst du was dazu sagen.
Zu meiner Abschlussarbeit. Ja. Du holst ja die ganz alten Kamellen raus, lieber Roy. Ich habe meine Abschlussarbeit, meine Diplomarbeit tatsächlich geschrieben über das Thema Blutgruppe und Persönlichkeit, also inwieweit es da Zusammenhänge gibt, weil es da Theorien gibt in asiatischen Ländern, wo stark davon ausgegangen wird, dass die Blutgruppe einen großen Einfluss hat auf das, was uns ausmacht teilweise auch. Und das fand ich irgendwie spannend und habe das erforscht.
Genau, also es ist auch ein Thema, was ich absolut toll finde, die Blutgruppentheorie. Ich bin ein großer Anhänger davon, aber soll nicht unser Thema sein, denn im Monat Mai Self-Care. Self-Care bedeutet, wie gehe ich mit mir selber um? Und wir haben uns mit Vitali zusammen entschieden, uns einige Themen anzugucken aus dem Bereich Self-Care. Und in jeder Woche werden wir ein Thema bearbeiten und am 28.6., nee, am 28.5. Gibt es, jetzt muss ich nochmal gucken, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle, aber ich glaube, es ist, genau, der 28.5. um 16 Uhr. Wer jetzt einen Monat lang mit Vitali dann immer eingeschlafen ist, der hat am 28.5. wirklich die Möglichkeit, ihn auch live zu sehen und auch Fragen zu stellen zu den Themen, die wir jetzt besprechen, die wir nächste Woche, übernächste Woche besprechen oder generell auch zum Thema Blutgruppen. Natürlich können wir das Thema dann auch nochmal aufgreifen. Genau.
Aber ich ahne Böses.
Du ahnst Böses, genau. Überraschung. Nein, aber zurück zum Thema, weil Self-Care ist ein Thema, was für viele Betreuer und Betreuerinnen wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil die meisten von uns, die jetzt hier unterwegs sind, sind selbstständig unterwegs und ja, müssen halt schauen, dass sie ihre Kräfte einteilen. Also der Tag hat 24 Stunden und wie kriegen wir in diesen 24 Stunden Arbeit, Beruf, also Job, unsere Betreuten als auch Privatleben unter einen Hut. Gerade zu Beginn, also uns hören ja auch ganz viele Menschen zu, die mit dem Betreuerberuf beginnen. Gerade am Anfang ist es wichtig, dass man nicht überpaced, weil ansonsten rächt sich das spätestens nach einem Jahr. Ich sage immer so schön, wenn mich Leute fragen, ich möchte mein erstes Berufsbetreuerjahr, was ich alleine hatte, auch nicht wieder haben, weil es einfach eine enorme Stressballung war. Und darüber wollen wir uns so ein wenig auch unterhalten, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst, was hilft dabei und natürlich, und das ist unser erstes Thema, was wir uns heute etwas näher angucken, ist das Thema Selbstmanagement oder Self-Management. Das heißt, wie kriege ich mich selbst organisiert? Ja, also aus deiner Erfahrung heraus, was sind so die Hauptpunkte oder die dir bekannten Hauptprobleme, wenn es um das Thema Selbstmanagement geht?
Also da gibt es natürlich eine ganz große Palette an Problemen, das lässt sich auf jeden Fall schon mal sagen. Ganz grundsätzlich erstmal vorneweg, ich finde es total gut, dass du genau dieses Thema reingenommen hast und dem auch einen ganzen Monat gibt's, weil dieses Thema einfach wirklich auch eine ganz große Relevanz und auch Aktualität hat. Also ich kriege teilweise wirklich das Gefühl momentan, dass wir so einen Zeitgeist haben, wo ein Burnout fast schon so eine Art normatives Lebensereignis geworden ist. Also so ein bisschen nach dem Motto, ein Burnout kriegt man nicht, ein Burnout muss man sich verdienen. Ein Burnout ist ein Verdienstabzeichen für tüchtige Menschen, die motiviert sind, die was werden wollen, die hoch hinaus wollen. Ja, und wenn du irgendwie mit Ende 50 oder mit Mitte 50 noch keinen Burnout hattest, naja, dann war dir deine Karriere scheinbar nicht wichtig, da warst du nicht motiviert genug oder sowas. Na, ist jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert, aber das ist so genau der Zeitgeist, den man momentan schon so ein bisschen wahrnehmen kann. Und deswegen total wichtig, sich genau mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wenn du jetzt nach konkreten Baustellen fragst, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig, aber das geht natürlich bei solchen Themen los wie Prokrastination, wo ich weiß, dass es bei vielen Selbstständigen ein Thema ist, also diese berühmte Aufschieberitis, dass man einfach nicht in Gang kommt oder sich ganz lange an nebensächlichen Aufgaben abarbeitet, aber so die richtig relevanten Dinge bleiben liegen. Ja, oder natürlich auch so ein Klassiker wie Perfektionismus, der vielen Selbstständigen auch das Genick brechen kann. Oder auch beispielsweise sowas wie der Sägeblatt-Effekt, ne, auf den können wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Vielleicht sogar das aktuellste Thema. Ne, also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Palette.
Spannend. Also wir wollen so ein bisschen die Palette mal anreißen und würden uns nämlich genau die Sachen auch mal anschauen, die du jetzt angesprochen hast. Weil es sind aus meiner Sicht auch die Hauptpunkte, die dafür dann sprechen. Fangen wir mal mit der Perfektion an. Da würde ich als erstes drauf reingehen, weil das ist nämlich gerade für Anfänger ein großes Problem. Also aus meiner Erfahrung, als auch ein paar Leute, die ich halt mit begleitet habe, die anfangen, die sagen, ja, wir müssen das doch vollumfänglich alles richtig machen, weil ansonsten kriegen wir ein Haftungsproblem, ansonsten werden wir als schlechter Betreuer bezeichnet und das geht dann auf den Selbstwert. Also dieser Perfektionismus, wie kann man da, also wie kann man da am besten rangehen? Oder wenn jemand mit einem Problem, machen wir so, jemand kommt mit dem Problem Perfektionismus zu dir, kann mir ja nie passieren, aber wenn jetzt jemand mal zu dir kommt, wie würdest du ihm versuchen zu helfen? Was würdest du ihm sagen?
Also wenn du erstmal sagst, kann dir nicht passieren, dann sagst du schon mal etwas Wichtiges, nämlich Perfektionismus ist schon etwas, was mit der eigenen Persönlichkeit, mit so einer Grundveranlagung, die man so in sich trägt, zu tun hat. Das heißt, manche Menschen sind da sehr anfällig für, die haben das so ein bisschen in sich und können da auch ein Stück weit kaum aus ihrer Haut, ja, weil sie halt wirklich so diesen Eigenanspruch haben, Dinge wirklich perfekt machen zu wollen. Und denen fällt es total schwer, irgendwas Halbgares abzugeben. Und es gibt Menschen, die haben das gar nicht. Ja, also denen fällt es von Natur aus überhaupt nicht schwer, Dinge einfach so auf 80% Niveau abzugeben. Ja, also das ist schon sehr, sehr stark persönlichkeitsbedingt. Und wenn jetzt Menschen zu mir kommen, die sagen, mir fliegt das zunehmend um die Ohren, dieser Perfektionismus, dann ist es natürlich so der erste Schritt, dass man sich damit auseinandersetzt, was eigentlich die Vor- und Nachteile dessen sind. Und im Prinzip ist das ja auch immer eine Abwägung zwischen Quantität und Qualität. Also sich allein vor Augen zu führen, dass man ja im Prinzip immer vor der Wahl steht, eine Aufgabe auf 100% Niveau zu machen oder in genau derselben Zeit 5 Aufgaben auf 80% Niveau zu machen. Na, das ist ja das, was man als Pareto-Prinzip auch kennt. 80-20-Regel. Nach 20% der Zeit hat man häufig schon 80% des Ergebnisses. Aber dieses Feintuning auf 100% zu kommen, ja, richtig perfekt das zu machen, das erfordert unverhältnismäßig viel mehr Zeit. Na, und sich diesen Mechanismus überhaupt vor Augen zu führen, das hilft vielen durchaus auch schon als ersten Schritt, weil man einfach feststellt, okay, ich schaffe viele Dinge dann eben einfach nicht, wenn ich den Anspruch habe, alles perfekt zu machen. Na, zweitens muss man natürlich auch hinterfragen, dieser Perfektionismusanspruch, ist das etwas, was von außen kommt? weil es zum Beispiel eine Gesetzeslage erfordert zum Beispiel oder weil ein Auftraggeber das erwartet oder was auch immer. Oder ist es ausschließlich der Eigenanspruch, den ich an mich selbst habe? Na, das macht ja auch schon mal einen großen Unterschied. Bei vielen ist es ja tatsächlich so, dass das von außen gar nicht erwartet wird. Ne, aber die Leute machen es trotzdem, weil die diesen Anspruch an sich selbst haben. Genau, also das ist auf jeden Fall noch ein relevanter Punkt dabei. Und die Empfehlung, die ich an der Stelle gebe, ist tatsächlich, das ist etwas, was ich mir selber auch total angewöhnt habe. Also ich muss zugeben, ich habe früher auch unter Perfektionismus gelitten. Ich habe das auch so ein bisschen in mir drin. Und was mir total geholfen hat, war tatsächlich, dass ich mir angewöhnt habe, immer bevor ich eine Aufgabe anfange, egal ob das jetzt ein großes Projekt ist oder eine E-Mail, die ich schreibe, dass ich vorher kurz innehalte, für 2-3 Sekunden, länger dauert das nicht, und für mich festlege, was für eine Art Aufgabe ist das? Ist das eine 80% Aufgabe, ist das eine 90% Aufgabe oder ist das eine 100% Aufgabe? Und wenn das eine 100% Aufgabe ist, weil ich weiß, wenn da ein Fehler reinkommt, das ist fatal, das fliegt mir um die Ohren, ja, dann okay, ist das so, aber dann muss ich entsprechend auch die Zeit dafür einplanen, das auf dem Niveau zu machen. Wenn ich aber zu der Erkenntnis komme, das ist eine 80% Aufgabe, ja, das ist jetzt irgendwie ein Protokoll, das sich oder eine Dokumentation, die sich am Ende eh niemand durchliest zum Beispiel, ja, oder wo ein Fehler auch völlig irrelevant wäre, dann muss ich dann auch wirklich streng nach Pareto-Prinzip, also nach der 80-20-Regel, das auf 80% Niveau abarbeiten und mich dann auch wirklich dran halten, mich disziplinieren und das dann auch so durchziehen.
Das wäre ja so, wenn ich dich so verstehe, dass man quasi den Perfektionismus runterbricht, genau an der Aufgabe, also an jeder Aufgabe, um dann die einzelne Aufgabe herunterzubrechen, um dann im Gesamten diesen Perfektionismus zu verhindern.
Genau, im Prinzip schon, weil es geht ja gar nicht darum, den komplett zu verhindern. Also Perfektionismus hat ja auch seine Vorteile. Das führt ja auch dazu, dass Menschen dann teilweise wirklich auch sich weiterentwickeln und gute Leistung bringen. Das ist ja nicht per se zu verteufeln, sondern man muss eben gucken, an welchen Stellen ist der sinnvoll und angemessen und an welchen Stellen eben auch nicht. Und sich dann eben zu lernen, sich an den Stellen, wo der nicht angemessen ist, wirklich zu disziplinieren. Ne, und dann aktiv dagegen anzuarbeiten. Das fällt vielen Menschen schwer, ja, das weiß ich auch, das ist nicht ganz einfach, aber viele machen dann tatsächlich die Erfahrung, wenn sie dann wirklich eine Aufgabe auf 80% Niveau machen, dass tatsächlich, so komisch es klingt, nichts Schlimmes passiert. Ja, und das ist dann auch eine Erfahrung, die vielen Menschen dann auch wirklich hilft.
Wahrscheinlich habe ich die schon sehr früh gemacht, dass dass nicht so viel passiert, wenn man das macht. Genau, also wie gesagt, Spaß beiseite. Das ist natürlich wichtig, dass es, gerade wenn es rechtliche Vorgaben, das hast du gut angesprochen, gibt, die man natürlich einhalten muss, dann ja, besteht da einfach auch die Verpflichtung, also 100% abzuliefern. Aber gerade in der Kommunikation, die Frage ist, muss man jedes Mal zum Beispiel zurückrufen? Muss man immer die Kommunikation suchen? Muss man die WhatsApp beantworten? Also manchmal lösen sich Probleme, also wir haben einen gemeinsamen Freund, von dem ich das damals auch gelernt habe, dass man Sachen auch aussitzen kann, und ich weiß, dass das eine Option ist, aber das können Perfektionisten nicht so gut, oder?
Das fällt ihnen total schwer, also die haben ja so eine innere Angst, die gehen immer so vom schlechtesten Szenario aus. Und haben Angst, Fehler zu machen, haben Angst, dass was Negatives passiert. Ne? Und deswegen fällt es ihnen total schwer, dann eben etwas Fehlerbehaftetes oder nicht vollständig Fertiges abzugeben. Das sind ja manchmal tatsächlich auch so banale Sachen wie eben eine E-Mail, die man schreibt. Ne? So eine E-Mail, die man in 5 Minuten schreiben kann, wo man aber auch 30 Minuten dran sitzen kann, wenn man jetzt wirklich an Detailformulierung feilt. Ne? Und da, wie gesagt, geht es darum, einfach eine bewusste Entscheidung darüber zu treffen, ne, auf welchen Level ich diese E-Mail schreiben will. Ne, und wenn ich festlege, das ist eine 80% E-Mail, dann darf die eben nicht länger als 5 Minuten dauern.
Ein Punkt, der da noch mit reinkommt, bevor wir zum nächsten kommen, ist Abgeben von Aufgaben. Das ist aus meiner Sicht bei Perfektionisten ein Problem, oder? Dass sie eigene Aufgaben delegieren?
Ja, also beides. Das Abgeben fällt denen schwer, weil die haben halt sehr lange das Gefühl, vielleicht geht da noch mehr. Ja, ich lasse es noch ein bisschen, ich schicke das noch nicht ab. Ja, vielleicht fällt mir morgen noch was Tolles ein. Und da ist ja auch noch ein Text, den könnte ich vielleicht auch noch lesen und da steht vielleicht auch noch was Wichtiges dazu drin. Ne, und da geht es eben auch darum, wirklich zu lernen, so einen Cut zu machen zwischendurch. Das tangiert ja im Prinzip das Thema Informationsmanagement. Also die Fähigkeit aus dieser Informationsflut, mit der wir heutzutage konfrontiert sind, das Richtige rauszupicken, aber auch zu wissen, was lasse ich weg. Ja, weil wir haben mittlerweile so viele Informationsmöglichkeiten, dass es gar nicht möglich ist, alles einzubeziehen. Ja, so also früher war es ja eher noch so, dass man vielleicht zu einem bestimmten Thema ein Standardwerk hatte und da wusste man, wenn ich das gelesen habe oder wenn ich dieses Kapitel gelesen habe, dann weiß ich alles, was relevant ist zu dem Thema. Na, und heutzutage gibt es einfach so viele Informationsmöglichkeiten, dass es völlig unmöglich ist, wirklich alles einzubeziehen. Mhm. Na, und da müssen wir halt lernen, wirklich einen Cut zu machen und auch zu definieren, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was nehme ich rein, was nehme ich nicht rein und wirklich auch diese Mut zur Lücke zu haben.
Ja, Mut zur Lücke. Das Mut zur Lücke ist genau das, was man dann braucht und es ist vor allem das Wort Mut. Der Mut muss da sein, es auch einfach mal zu probieren, weil, und das ist glaube ich bei den meisten, wenn man es einmal gemacht hat und sieht, es passiert nichts, zweite Mal, es passiert nichts, dass man dann einfach auch eine klare Erleichterung für sich selber bekommt. Und dann glaube ich, das helfen kann.
Richtig, also im Prinzip auch den Mut zu haben, auch einen Fehler zu machen. Ja, also es kann ja sein, dass da irgendein kleiner Fehler passiert, ne, aber die Frage ist dann eben auch, wie schlimm sind die Konsequenzen?
Genau. Also kann man sagen, dass Menschen, die diesen Perfektionismus haben, auch dann die Fehler, die entstehen können, überbewerten?
Ja, definitiv, genau. Und vor allen Dingen auch die Konsequenzen, die diese Fehler dann haben. Dazu gibt es auch diese Strategie, die sich Worst-Case-Szenario nennt. Also, dass man sich bewusst mal durchdenkt, mal angenommen, es geht jetzt wirklich schief. Ne? Und das wird jetzt wirklich zum Problem, dass ich irgendwas nicht gemacht habe, irgendwas nicht abgeschickt habe oder was auch immer. Was passiert denn eigentlich dann in letzter Konsequenz? Und wenn man sich das wirklich so zu Ende denkt, kommt man eigentlich meistens zu dem Ergebnis, also sterben tut keiner. Ja, wir operieren nicht am offenen Herzen und dass das halt in letzter Konsequenz gar nicht so schlimm ist. Wenn es ein Fall ist, wo dann wirklich jemand sterben könnte, dann ist es ja wieder ein Fall für eine 100%-Aufgabe. Ne? Dann, das ist ja anders gelagert. Aber ganz, ganz häufig kommt man in letzter Konsequenz zu dem Ergebnis, dass es gar nicht so fatal wäre.
Genau, also es ist denn in dem Rahmen, muss ich denn immer dran denken, wenn es um Genehmigungen gibt für ärztliche Einwilligungen. Da geht es dann manchmal doch schon um Leben und Tod, beziehungsweise wenn dann das Gericht ist ja noch dabei, aber auf jeden Fall, meistens sind es wirklich ja nur Fälle, wo es einen Vermögensschaden geben kann, dafür hat man eine Haftpflichtversicherung und das muss man auch an der Stelle sagen, solange das Ganze nicht grob fahrlässig ist, was meistens dann die Versicherung nicht abdecken oder vorsätzlich, hat man ja auch eine Versicherung im Hintergrund, die dann den Kosten auch übernehmen. Das heißt, die Selbstbeteiligung ist in der Regel meistens der Schaden, der wirklich denn da ist. Und der liegt zwischen 250, 750 Euro. Und wenn man überlegt, was man denn dafür eventuell 100% aufwendet, also da ist dann, glaube ich, schon klar, das Ganze kann ein bisschen runtergekocht werden. Genau, das ist gefühlt ein Problem, was es gibt, aber ein Problem, was es häufiger gibt, ist die Prokrastination oder auf Neudeutsch immer so schön gesagt Aufschieberitis.
Richtig, also auch das kommt sehr, sehr häufig vor. Auch bei Selbstständigen erlebe ich das sehr, sehr häufig, dass das ein Thema ist. Na, also halt wirklich, also was ist mit Prokrastination gemeint? Eben dieses Phänomen, dass wir uns gerade vor den Aufgaben, die eigentlich am wichtigsten, am größten, aber eben auch am unangenehmsten häufig sind, dass wir uns vor denen sehr, sehr lange drücken. Na, dass wir dann doch dazu neigen, uns Aufgaben zu widmen, wo wir schnell Erfolgserlebnisse haben, wo wir schnell ein Häkchen auf der To-Do-Liste machen können, ne, und wo schnell irgendein Fortschritt gibt. Ne, aber eben so diese fette Kröte, die da lauert, ja, der widmen wir uns dann eben ganz lange nicht.
Genau, also da wäre meine Frage als erstes, wann beginnt es problematisch zu werden. Also die Frage ist ja Prokrastinieren. Also jedenfalls, also ich bin ein großer Freund davon, ein Fan. Also ich mache das auch. Also mir passiert es öfter, dass ich natürlich dennoch abgelenkt werde, dass viele Dinge denn noch vorrangig sein müssten, die ich dann vorziehe. Also wo wird es ein Problem? Also wann ist es pathologisch, würde man denn bei euch wahrscheinlich sagen?
Oh, pathologisch, das ist natürlich schon hartes Wort an der Stelle auf jeden Fall. Aber ja, im Ansatz ist das ja erstmal etwas relativ Normales, was ja wahrscheinlich jeder kennt. Also niemand ist ja komplett davor gefeit. Wenn es sich im Rahmen hält, ist es ja auch gar nicht weiter schlimm, weil es gibt ja auch diese Regel, wir haben so lange ein Motivationsproblem, bis wir ein Zeitproblem haben. Ne, das heißt, ein bisschen Zeitdruck ist manchmal auch wichtig und nötig, damit wir gute Leistung bringen. Ne, das heißt, niemand von uns schickt seine Steuererklärung am 1. Januar ab. Ja, ein bisschen auf Schreberitis ist völlig normal. Problematisch wird es natürlich, wenn das gehäuft auftritt und also bei sehr, sehr vielen Aufgaben, die davon betroffen sind, und wenn das dann wirklich auch Überhand nimmt. Weil dann muss man halt sagen, ist die Nettobilanz des psychischen Erlebens deutlich negativ. Weil das Problem an Aufschieberitis ist ja, wir müssen die Aufgabe am Ende des Tages ja früher oder später trotzdem machen. Nur machen wir das unter deutlich höherem Zeitdruck, mit deutlich höherem Stress, und das ist noch das ganz Fatale, die Zeit bis dahin können wir auch nicht mal richtig genießen. Warum? Weil das schwirrt ja die ganze Zeit im Hinterkopf rum. Unser Unterbewusstsein weiß die ganze Zeit, die fette Kröte lauert noch. Ja, die unangenehmste Aufgabe. Ja, das führt dazu, dass wir ja die ganze Zeit uns selber damit belasten, die Nettobilanz negativ ist, und am Ende müssen wir es trotzdem unter Zeitdruck machen. Und deswegen ist es eigentlich keine sinnvolle Strategie.
Na denn, sag mal, wie kann ich es am besten, oder wie kann ich, gib mal einen Tipp, wie können wir dagegen vorgehen, gegen Prokrastination?
Also es gibt leider nicht den einen Tipp, der bei allen hilft, einfach weil die Ursachen fürs Prokrastinieren teilweise unterschiedlich sind. Also da ticken Menschen schon unterschiedlich, da muss man den psychologischen Mechanismus so ein bisschen analysieren, aber es gibt natürlich einige Strategien, die helfen können. Also das geht los bei zum Beispiel der Salamitaktik. Also Salamitaktik meint, dass man manchmal ja Aufgaben vor sich herschiebt, einfach weil sie sehr groß und unübersichtlich sind. Ja, und dann wissen wir gar nicht, ach du Scheiße, wo fange ich da überhaupt an? Ja, bei diesem Riesenberg. Und Salamitaktik meint, man gliedert sich die Aufgabe in Salamischeibchen ein. Also wie so eine Salami, die man in Scheiben schneidet, und definiert sich eben Teilschritte, Teilziele und sagt, okay, heute schaffe ich diesen kleinen Teilschritt und bin dann zumindest erstmal drin in der Aufgabe. Na, also das ist die Salamitaktik, das hilft eben, wie gesagt, bei sehr großen, herausfordernden Aufgaben. Ansonsten auch die sogenannte Eat the Frog-Strategie, also dass man sich wirklich als Strategie festlegt, dass man zu Beginn eines jeden Tages sich überlegt, was ist denn heute eigentlich die größte, schwierigste, unangenehmste Aufgabe, die auf mich lauert? Und die sich fest terminiert, möglichst im Vormittagsbereich. Ja, weil wenn man das möglichst früh am Tag schon weg hat, dann wird der Rest des Tages auf jeden Fall gut. Ja, weil der Rest geht dann leicht von der Hand. Man kann sich dann beschwingt um die leichteren Aufgaben kümmern. Und das ist natürlich deutlich angenehmer, als bis zum Ende des Tages das Gefühl zu haben, die fette Kröte lauert noch, und dann kurz vor Feierabend das unter Zeitdruck machen zu müssen.
Ja, das ist genau. Also Eat the Frog, das probiere ich auch immer. Ich schiebe es dann immer vom Vormittag in den Nachmittag und dann vom Nachmittag in den nächsten Vormittag. Bis dann, und deswegen kann ich das nur bestätigen, bis dann aus dem Motivationsproblem ein Zeitproblem wird. Und dann muss es halt auch gemacht werden. Nee, aber das sind auf jeden Fall zwei Methoden, die, glaube ich, sehr gut helfen, um die Prokrastination irgendwann oder in den Griff zu kriegen. Vielleicht aus meiner Erfahrung ist allerdings, und da will ich auch nochmal deine Meinung zu hören, sehr oft habe ich das bei dem Verschieben bzw. beim Prokrastinieren, die Aufgaben sich in Luft auflösen. Also meine Erfahrung ist, wenn ich die weiterschiebe, sind sie eventuell irgendwann gar nicht mehr da. Und das ist natürlich dann so, dass man sagt, okay, vielleicht funktioniert das mit allen Aufgaben. Also ich weiß schon, dass es nicht funktioniert, aber Kennst du dieses Phänomen?
Definitiv. Ja. Das ist ja tatsächlich der erste Schritt, also da sagst du einen wichtigen Punkt, dass man sich überlegen sollte, in welche Kategorie fällt diese Aufgabe überhaupt. Ist es eine, die sich tatsächlich von alleine erledigen könnte? Die Aufgaben gibt's, ja. Und da finde ich, da spricht nichts gegen Prokrastination. Also da ist es sogar ein sinnvoller Mechanismus. Aber bei manchen Aufgaben weiß man ja, dass die sich nicht in Luft auflösen werden. Ja, also um die Steuererklärung als Selbstständiger kommen wir nicht drum rum. Also irgendwann meldet sich das Finanzamt, ne, und selbst wenn wir das schaffen, irgendwie 2 Jahre vor uns herzuschieben, ne, früher oder später müssen wir daran, das wird sich nicht in Luft auflösen. Ja, und gerade wenn man eben weiß, das ist eine Aufgabe, die wird nicht verschwinden, dann ist es eben sinnvoll, die möglichst frühzeitig zu machen. Ja, und da ist tatsächlich der Tipp, wirklich die auch fest zu terminieren. Ja, also wenn wir so rangehen, dass wir denken, ja, das müsste ich bald mal machen, naja, dann wird nichts passieren. Ja. Das ist dann schon relativ klar. Ne, sondern wir müssen da wirklich überlegen, wann genau will ich das machen, das als festen Termin in den Kalender eintragen, ne, und dass auch klar ist, okay, an dem Tag in diesem Block wird das erledigt. Ne, also das ist tatsächlich eigentlich der wichtigste Tipp, glaube ich. Wirklich feste Terminierung und dann konsequent sein, sich dran halten. Letztendlich ist es natürlich eine Frage von Selbstdisziplin. Ne? Ja. Das
an der Stelle liebe Grüße ans Finanzamt. Ich mag euch wirklich. Also es hat keinen Grund, warum ich euch nicht schreibe. Aber es kommt noch demnächst Post von mir.
Oh, habe ich da einen wunden Punkt getroffen mit meinem Beispiel. Genau,
nachdem du es jetzt das zweite Mal schon angesprochen hast, ich und das Finanzamt, wir wären keine großen Freunde. Also das kann an der Stelle schon gesagt werden. Genau, aber vielleicht abschließend zu dem Thema. Es gibt natürlich die Kombination aus beiden. Also kann ich mir jedenfalls vorstellen, Prokrastination und Perfektionismus ist natürlich, also stelle ich mir am schwierigsten vor. Also wenn jetzt jemand gibt, der eigentlich perfekte Arbeit abliefern will, aber selber die Sachen immer schiebt.
Ja, das hängt häufig miteinander zusammen. Also Perfektionismus ist ja häufig auch eine Ursache für Prokrastination. Also, dass ich Dinge quasi gar nicht erst anfange und angehe, weil ich diesen Perfektionismusanspruch habe, zum Beispiel das Gefühl habe, jetzt kann ich es noch gar nicht so gut machen, wie ich es machen will. Entweder weil meine Tagesform heute nicht gut genug ist oder weil mir noch irgendwelche Materialien, irgendeine Zuarbeit von jemand fehlt oder was auch immer. Ja, und das ist dann natürlich ein sehr willkommener Grund, Dinge vor sich herzuschieben, weil heute könnte ich es ja nicht so gut machen, wie ich will, also mache ich es gar nicht. Ja, also das ist tatsächlich eine Kombination, die höchst ungünstig ist, aber okay. Natürlich vorkommt.
Genau, abschließend hast du noch einen Effekt angesprochen, den ich so noch gar nicht kannte, den Sägeblatt-Effekt. Willst du mal was dazu sagen?
Der Sägeblatt-Effekt ist tatsächlich momentan in den letzten Jahren einer der absolut meist erforschten Effekte der Arbeits- und Organisationspsychologie, weil das einfach extrem zugenommen hat. Worum geht es da? Es geht darum, was passiert, wenn unsere Arbeit ständig durch Unterbrechung gekennzeichnet ist. Also Umgang mit Unterbrechung ist das Thema. Was ist da das Problem? Wir haben in der heutigen schnell getakteten Zeit ja häufig gar nicht mehr die Möglichkeit, uns wirklich so Zeiträume freizuschaufeln, wo wir wirklich konzentriert, ohne Störung, ohne Unterbrechung einfach mal eine Sache abarbeiten können, die so anliegt, sondern ständig klingelt das Telefon, wir werden rausgerissen aus dem, was wir da machen. Gehen wir jetzt von dem Fall aus, du sagst dir, ich mache jetzt doch meine Steuererklärung und setz dich daran. Ja, und dann musst du dich natürlich reinfuchsen, du wirst wahrscheinlich 15, 20 Minuten brauchen, bis du irgendwie einen Überblick hast und dann wirklich so in der Aufgabe drin bist. Ja, dann könnte es gut vorangehen, dann klingelt aber wahrscheinlich das Telefon, irgendein Klient, der was von dir will zum Beispiel. Ne, wenn du das dann erledigt hast, widmest du dich wieder deiner Aufgabe und musst dich aber wieder ein bisschen neu reindenken, neu einarbeiten. Ne? Das geht ja so ein Stück weit von vorne los. Wo war ich da eigentlich stehen geblieben? Ne? Und kaum bist du wieder drin, kommt schon wieder das Nächste. Ne? Dann kommt vielleicht irgendjemand in dein Büro und irgendein Mitarbeiter und hat eine Frage. Ja, Herr Kreuzer, ich komme bei der Aufgabe nicht weiter, können Sie mir mal kurz da Input geben? Ne, und so weiter und so fort. Und wenn man das quasi als Leistungskurve aufzeichnet, dann sieht das eben optisch aus wie ein Sägeblatt, weil das eben so eine Leistungszacken sind, die aber sofort wieder abfallen. Und deswegen heißt das Ganze auch Sägeblatt-Effekt, einfach aufgrund der optischen Ähnlichkeit der Leistungskurve. Na, und am Ende des Tages steht halt das Gefühl, dass ich eigentlich 8 Stunden lang irgendwas gemacht habe und eigentlich 8 Stunden lang aktiv war, aber die To-Do-Liste irgendwie nicht wirklich kleiner geworden ist. Ja, und das ist genau der Wesenskern des Sägeblatt-Effekts und warum das eben auch so ein großes Problem ist. Und das hat extrem zugenommen, also in den letzten 10, 15 Jahren durch Digitalisierung sehr, sehr stark, durch generell eine Beschleunigung der Welt auch, durch permanente Erreichbarkeit, das sind so die relevanten Themen, dadurch hat es extrem zugenommen und das macht das Leben vielen Menschen momentan sehr schwer.
Das ist gut, dass du das ansprichst, weil das nämlich auch gerade für wieder die Beginner wichtig ist. Also es ist nämlich die Frage der Erreichbarkeit. Also es war bei mir auch so, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne, dass meine Klienten mich auch erreichen. Die Erreichbarkeit bedeutet allerdings auch, dass natürlich immer Störungen kommen. Und wenn du halt von 10 bis 16 Uhr oder von 8 bis 16 Uhr oder 8 bis 20 Uhr, je nachdem, wann du arbeiten willst, erreichbar bist, hast du Unterbrechungen. Das heißt, es war relativ schnell klar, dass ich das nicht schaffen kann, wenn ich immer unterbrochen werde. Also das Pensum leidet einfach darunter. Und das ist genau der Effekt, den du beschrieben hast, der dann auch gerade im ersten Jahr bei vielen wahrscheinlich auftritt, bei mir damals auch, dass ich sagte, ich sitze jetzt hier teilweise 12, 14 Stunden, 15 Stunden, aber gefühlt habe ich nichts geschafft, sondern ich wurde immer unterbrochen, habe kleine Sachen gemacht und dann, ja, am Ende liegt dann die Arbeit immer noch und ich mache sie dann zu Zeiten, wo einfach mein Akku leer ist und dann natürlich höhere Fehler passieren. Also deswegen ist es sehr gut, dass du das auf jeden Fall ansprichst, weil das ist wirklich ein Anfänger, na, Fehler würde ich nicht sagen, aber das ist ein Anfängerproblem, dessen man sich bewusst sein muss und dass man, dem muss man gegenwirken. Das heißt, wenn man am Anfang das macht, Zeiten wirklich, also an die Kollegen, die wirklich anfangen, kurze Zeiten, wo man denn wirklich erreichbar ist, geben, beziehungsweise auf den AB und selber zurückrufen und den AB nicht anmachen und das Telefon nicht anlassen, sondern ausschalten und dann später zurückrufen, weil jedes Klingeln reißt dann auch immer wieder raus. Also so, wie es Vitali gerade gesagt hatte, da müssen Sie einfach dann darauf achten, dass es keine Störung gibt. Klassiker sind auch die E-Mails, also ohne dir vorwegzugreifen, ist natürlich immer, wenn es pingt im Outlook-Programm, guckt man automatisch hin, ist schon konditioniert darauf. Deswegen am besten diese Sachen immer abstellen. Vielleicht fallen dir noch andere Sachen ein, die man vielleicht jetzt an die Hand geben könnte, wie man sowas verhindern kann.
Ja, also da sprichst du sehr richtige Punkte an. Also gerade diese Pop-up-Benachrichtigung, wo einem quasi instant live angezeigt wird, dass eine E-Mail reingekommen ist oder was auch immer. Ja, also das ist ja geradezu die Mutter des Sägeblatt-Effekts. Also das sollte man auf jeden Fall kontrollieren und einfach einen gesunden Mittelweg finden. Es geht ja, wie du schon sagtest, nicht darum, sich komplett abzuschotten, ne, aber eben auch nicht immer und permanent erreichbar zu sein, sondern muss es ja auch etwas dazwischen geben. Ne, und das muss man für sich sinnvoll austarieren, sinnvoll ausloten. Ein Sägeblatttreiber ist natürlich auch fraglos unser Handy. Es gab in letzter Zeit Untersuchungen, wo geguckt wurde, wie häufig der Durchschnittsdeutsche eigentlich jeden Tag auf sein Handy guckt. Und da hat man festgestellt,
du willst tippen? Genau, ich will tippen. Also ich würde sagen, ich habe das letztens bei mir mal geschaut. Ich glaube, ich war bei, weil mich das auch mal interessiert hat. Es gibt ja so, bei meinem Samsung-Handy kann man das dann auch tracken. Ich glaube, bei mir waren es im Schnitt 78 Mal.
Oh, da liegst du ziemlich im Schnitt. Also Der Schnitt, der rauskam bei der Untersuchung, waren 86 Mal. Oh, okay. Also ganz knapp drunter, Aber da bist du also recht repräsentativ Für den Durchschnittsdeutschen. Genau. Na, aber wir müssen jetzt ja vor Augen führen,
dass auf dem einen Handy, ich habe zwei. Genau, aber dann, genau.
Okay, dann bist du wahrscheinlich doch drüber, wenn man beide zusammennimmt. So fair muss man sein, Roy, so fair muss man sein.
Genau.
Aber ja, wir müssen uns halt vor Augen führen, das sind ja auch 86 Unterbrechungen unter Umständen von dem, was wir gerade halt machen. Ne? Und wenn wir quasi jedes Mal aufs Handy gucken, sobald da irgendwas blinkt, ja, weil eine WhatsApp-Nachricht reingekommen ist, ne? Und manchmal nehmen wir sowas ja auch als willkommene Begründung, um quasi nicht weiterarbeiten zu müssen. So nach dem Motto, es ist anstrengend gerade, ich komme gerade nicht weiter, oh, mein Handy blinkt. Ja, ich guck mal WhatsApp-Nachricht, ach, ich beantworte die erstmal, ja, und dann schauen wir weiter. Ne, wir nehmen das ja schon manchmal so auch wirklich gerne an.
Genau.
Ja. Und aber das ist natürlich selbstmanagementtechnisch keine gute Strategie.
Okay. Und das muss man vielleicht auch den Kolleginnen und Kollegen, die anfangen, nochmal mitgeben. Also, sie können ein Bullshit-Bingo aufmachen, dieser Satz, sie sind nicht erreichbar. Ich glaube, den hat jeder von den Betreuern schon einmal gehört. Ob er nun 5 Stunden, 10 Stunden Möglichkeit hat, um anzurufen. Es geht einfach darum, die Erreichbarkeit, die muss da sein für einige Gewerke. Also ich mache es bei mir so, dass das natürlich das Amtsgericht, die Betreuungsbehörde und dementsprechend noch die Kliniken, dass die natürlich sehr zeitnah eine Rückmeldung kriegen, also sehr zeitnah, beziehungsweise dass man da auch rangeht. Die sind zum Beispiel bei mir in meinem Programm auch durchgestellt, jederzeit durchgestellt. Die anderen werden dann zu anderen Zeiten halt geblockt. Also da muss man ihnen erstmal oder gerade denen, die anfangen, so ein bisschen auch die Ruhe geben und sagen, okay, sie müssen nicht immer 100% erreichbar sein, wenn sie einen AB haben und man da drauf spricht und den sie auch abhören, 1 bis 2 Mal am Tag, dann ist das vollkommen zu den Arbeitszeiten, dann ist das dem Durchschnitt auch vollkommen in Ordnung. Wenn man mehr machen möchte, kann man weniger, muss man selber gucken, aber wenn das ist auf jeden Fall dann der Schnitt, wenn man den einhält, dann ist man gut dabei.
Richtig. Meiner Erfahrung nach kann man sein Umfeld auch durchaus ein Stück weit erziehen, also quasi auch realistische Erwartungen wecken, ne? Weil wenn man immer erreichbar ist, dann wird das irgendwann auch erwartet. Und wenn man dann irgendwann plötzlich mal nicht erreichbar ist, dann sind die Leute böse.
Exakt, ne?
Und da geht es eben darum auch, ob nur seine Klienten, sein Umfeld, seine Geschäftspartner, wie auch immer, wirklich ein bisschen auch zu erziehen. Ja, und wenn man quasi das als Messlatte so definiert, dass man halt schon rechtzeitig oder in bestimmten Zeitabständen zurückruft, dass man auch weiß, okay, innerhalb von 2 Stunden meldet er sich auf jeden Fall, ne, aber man ist halt nicht immer erreichbar, dann ist halt das auch die neue Messlatte, von der Menschen ausgehen. Ne? Ja. Und das akzeptieren Menschen dann halt auch. Ja, also das heißt, da kann man sein Umfeld auf jeden Fall auch erziehen.
Genau. Und da haben wir auch schon direkt den Cliffhanger für die nächste Folge, weil wenn man das nicht so richtig macht, ja, dann landet man irgendwann in dem sogenannten Burnout, weil man dann irgendwann überfordert ist, weil man dann einfach die Prioritäten wahrscheinlich nicht richtig gesetzt hat und selbst ausbrennt. Das wäre dann in der nächsten Folge unser Thema. Genau, Vitali wird dann auch wieder da sein. Das war's für diese Woche. Wer mehr vom Vitali hören oder sehen will, in den Shownotes finden sich noch ein paar Hinweise auf seine Homepage beziehungsweise auch auf das, was er macht. Und ja, dann kann man ihn dann direkt kontaktieren, weil, das muss man auch sagen, du gibst ja auch Coachings, jetzt keine offenen Coachings, aber wer dich buchen will, für so eine Geschichten wäre natürlich dann auch denkbar, oder?
Genau, grundsätzlich auf jeden Fall. Ne, also das ist jetzt auch eine Sache, die ich schon seit 13 Jahren mache. Und dieses Thema ist auch immer stärker wirklich das primäre Nummer-1-Thema geworden, ne, weil einfach der Bedarf extrem groß ist. Also ist halt schon ein sehr großes Thema, muss man sagen.
Ja, das nehmen wir doch dann einfach mal als Schlusswort für diese Folge. Wer Fragen an mich oder selbst an Vitali hat, der kann das gerne natürlich immer auch unter info@betreut.de machen. info@betreut.de. Und es darf natürlich keine Folge fehlen ohne den Hinweis auf den obligatorischen Stammtisch, da ja, wir heute den ersten haben. Der nächste Stammtisch ist immer am zweiten Donnerstag im Monat, das heißt am 9.5. wäre dann der nächste Stammtisch. Und 16 Uhr würde es losgehen und für alle Beginner um 15 Uhr. Also am 9. um 15 Uhr bis 18 Uhr. Vitali, vielen Dank erstmal für bis hierher und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für das Gespräch, lieber Roy. Bis nächste Woche. Ich freue mich.